Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Heute geht es um Geld oder besser um Eigenkapital für Gründer und Start-ups und für mittelständische Unternehmen. Geld, damit sie weiter wachsen, sich entwickeln können. Unternehmen dabei zu unterstützen, das ist der Auftrag der Leipziger CFH Management GmbH. Das ist die zentrale Beteiligungsgesellschaft in Sachsen, die seit gut 30 Jahren mit ihren Partnern und dem Freistaat gezielt in zukunftsträchtige Unternehmen investiert. Dabei spielt sie eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandorts. Denn der ökonomische Fußabdruck, der kann sich sehen lassen. Allein über den WMS, den Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen, hat die CFH Unternehmen begleitet, die für über 7.000 Arbeitsplätze und einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro stehen. Unter anderem darüber spreche ich mit Harald Rehberg, einem der drei Geschäftsführer der CFH Management GmbH. Er ist ein langjähriger Experte im Beteiligungsgeschäft, insbesondere in der strategischen Wachstumsbegleitung von Unternehmen. Und darüber hinaus stellvertretender Vorstandssprecher des Bundesverbandes Beteiligungskapital. Ja, herzlich willkommen, Herr Rehberg, hier bei Wirtschaft im Osten. Danke, dass Sie mitmachen. Wir sind heute in Ihrem Büro, in Ihrem Unternehmen, in der Leipziger Innenstadt und sprechen heute aus einer ganz anderen, spezielleren Perspektive über den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland, über Sachsen, aus der Sicht einer öffentlichen Beteiligungsgesellschaft, eines Kapitalgebers und auch zeitweiligen Gesellschafters von Unternehmen. Und der Hauptfokus ist die Stärkung des Mittelstands. Das ist das, was Sie machen. Doch bevor wir in die Details intensiver einsteigen, würde ich gerne mit einer grundsätzlichen Frage starten, nämlich mit der Frage, was haben Sie für einen Blick auf die aktuelle Lage der Wirtschaft im Osten, auf die aktuelle Lage der Wirtschaft in Sachsen, die ja, was den Mittelstand angeht, die sogenannten KMUs, sehr kleinteilig aufgestellt ist. Was ist Ihr Blick auch aktuell vor dem Hintergrund der riesigen Herausforderungen, vor denen Wirtschaft im Moment steht?
Guten Morgen, Herr Brinkviertel. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an unserer Arbeit hier. Blick auf die Wirtschaft in Sachsen. Die sächsische Wirtschaft ist wie bundesweit und in Teilen auch darüber hinaus natürlich gezeichnet durch jetzt das vierte Jahr einer Stagnation, Rezession, zumindest einer Phase der Unsicherheit und auch des verhaltenen Investitionstreibens der Wirtschaft. Von daher halten wir die Lage insgesamt schon für schwierig für viele mittelständische Unternehmen. Natürlich ist es aber auch, was Branchen, auch was Sektoren betrifft, differenziert zu betrachten. Sie haben völlig recht, der sächsische Mittelstand ist sehr kleinteilig. Das stellt Unternehmen häufig noch zusätzlich vor Probleme, weil eigene Forschungsaktivitäten, Sicherheit für kleinere Unternehmen nicht so darstellen lassen, wie das in größeren Strukturen in anderen Regionen möglich ist. Aber das ist ja letzten Endes auch der Grund, warum wir angetreten sind, Unternehmen in ihren Wachstumsschritten zu unterstützen. Die Wirtschaft insgesamt ist natürlich auch in Transformationssituationen. Und gerade hier in Sachsen sehen wir natürlich auch, gerade in Tagen wie diesen aus Bad Zwickau, anschauen, dass natürlich der Automobilstandort Sachsen, der über viele Jahre, Jahrzehnte jetzt eine tragende Säule der sächsischen Wirtschaft war, in einem Umbruch ist, was mindestens mal zu Unsicherheit führt. Auf der anderen Seite haben wir Silicon Saxony, also Halbleiterei, eine boomende Branche, sodass auch die Unternehmen je nach ihrer Positionierung mit dieser Krisenlage ganz anders konfrontiert werden. Alle haben sicherlich gemeint, dass diese geopolitischen Unsicherheiten dazu führen, dass die mittel- bis langfristige Planung erschwert wird und Kostendruck, insbesondere Energiekosten, Bürokratiekosten, auch das ist jetzt kein sächsisches oder ostdeutsches Phänomen, aber das spüren unsere Unternehmen hier in der Region natürlich auch ganz erheblich.
Bevor wir gleich auf die Frage kommen, was Sie eigentlich als Beteiligungsgesellschaft, als Förder- und Unterstützungsinstrument auch, wie Sie eben schon angedeutet haben, kommen. Was ist Ihre Erfahrung? Und Sie sind ja seit einigen Jahrzehnten mittlerweile in dem Bereich unterwegs. Was ist das Besondere eigentlich an den ja im Vergleich zu Westdeutschland und anderen Regionen, auch in Europa, besondere an diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen im Osten, insbesondere auch in Sachsen?
Wir haben hier natürlich also ein starkes technologisches Umfeld, Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und eine Granularität, die neben den gerade angesprochenen Schwierigkeiten, dass man als kleines Unternehmen hat, aber natürlich auch einen Vorteil bieten in dieser Flexibilität, in der schnellen Reaktionsfähigkeit. Resilienz ist ja so ein Modewort, aber ich denke schon, dass es hier in der Region besonders viele Unternehmen, auch Unternehmer gibt, die ja durch eine besondere Transformationserfahrung schon gegangen sind und sich schnell umstellen können, einstellen können auf neue Situationen. Und natürlich ist jeder Umbruch auch ein Aufbruch, eine gewisse Chance, Nischen zu besetzen, sodass man da nicht bange sein sollte vor der Zukunft. Und ich glaube, dass diese Dynamik wieder mehr Raum finden muss. Die Unternehmerpersönlichkeiten haben wir durchaus dafür.
Ich gebe das mal mit meinen Worten wieder. Sie sind da der Profi. Sie managen mit Ihrer CFH Management GmbH von Leipzig aus öffentliche Gelder, unter anderem in den Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen. Unterstützen Unternehmen, beteiligen sich an Unternehmen, versuchen Wachstum zu ermöglichen im Mittelstand und auch bei Unternehmen, die sich neu gründen, also bei jungen Gründern, wenn ich das richtig gesehen habe, auch bei technologiebasierten Unternehmen. Wenn wir da in etwas konkreter einsteigen, und wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich in dem Bereich auch etwas auskennen, also insofern fangen wir nicht bei Null oder bei A an. Was machen Sie da mit den öffentlichen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, ganz genau? Und was hat sich auch in den letzten Jahren für Sie als Beteiligungsgesellschaft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, verändert?
Also wir betreiben dieses Beteiligungsgeschäft hier aus Leipzig heraus seit gut 30 Jahren. Letztes Jahr hatten wir hier unser Jubiläumsjahr 95, wo wir die CFH gegründet haben. Das über viele Jahre für verschiedene Banken gemacht. Jetzt seit 2017 sind wir mehrheitlich im Besitz der Sparkassen und auch die MBG Sachsen ist einer unserer Gesellschafter. Und wir sind so ein bisschen eine Mischform. Sie sagen zu Recht, dass wir öffentliche Gelder investieren, aber nicht nur. Also wir verbinden diese öffentlichen Gelder mit privaten Investoren. Der Freistaat Sachsen durch das SMBA ist unser Ankerinvestor. Also wir haben die Fonds, die wir heute investieren, vor etwa 20 Jahren begonnen auf Initiative des Freistaats hin und haben aber neben den Mitteln, die aus dem Wirtschaftsministerium kommen, regionale Kreditinstitute eingeworben, zuvor aus die großen sächsischen Sparkassen. Und das ist auch ein bisschen Abbild unserer Strategie. Natürlich haben wir das Ziel und den Auftrag, die regionale Wirtschaft zu stärken und mit weiter zu entwickeln. Wir haben aber auch das Ziel, damit Rendite zu erwirtschaften. Also unser Geschäftsmodell lebt davon, dass wir den Investoren, dem Freistaat wie den Privaten, mehr Geld zurückgeben, als sie in unsere Fonds investieren, damit wir idealerweise diese Rückflüsse dann in Folgefonds wieder investieren können. Man spricht ja immer von diesen revolvierenden Fonds. Das ist nichts anderes als in der Private Equity Venture Capital Landschaft auch in rein privater Couleur. Unsere Besonderheit ist, dass wir in diesem regionalen Markt, in dem wir auch sitzen und zu Hause sind, agieren und dass wir natürlich nicht nur die Renditeerzielung als Motivation haben, sondern auch unsere Investoren und Anteilseigner sind eben an der Entwicklung der regionalen Wirtschaft interessiert. Und das kombinieren wir miteinander. Und wir tun dies in zwei, wir sprechen von Fondsfamilien, der WMS, Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen, den Sie angesprochen haben, der ist jetzt in dritter Generation. Wir werden diesen Sommer in die vierte Auflage gehen. Der richtet sich an etablierte mittelständische Unternehmen einer gewissen Größenordnung. Haben wir in diesen drei Generationen 160 Millionen Mittel eingesammelt und auch investiert. Und daneben gibt es den TGFS, das steht für Technologiegründerfonds Sachsen. Und das ist ein klassischer Venture Capital Fonds, der, wie der Name sagt, technologieorientierte Unternehmensgründung mit befördern und unterstützen soll. Auch da sind wir in drei Generationen, da sind etwa 240 Millionen Mittel geflossen in diesen Fonds.
Das inspiriert gleich zu mehreren Fragen. Ich will mich aber erstmal auf eine konzentrieren. Die Frage der Rendite und im Konzert mit dem Auftrag ist natürlich eine spannende Frage. Aber die Frage, die mir gerade durch den Kopf geht, ist, die anderen Bundesländer haben ähnliche Gesellschaften, sind ähnlich unterwegs. Was zeichnet Sie aus und auch was zeichnet da das Engagement ähnlicher Institute in Ostdeutschland aus? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur? Die Zielsetzungen sind ja alle ähnlich und vergleichbar. Stärkung auch der regionalen Wirtschaft, der Unternehmen, die Potenzial haben.
Ja, ich kenne unsere Struktur in dieser Form so woanders nicht. Zumeist sind es dann rein öffentliche Beteiligungsgesellschaften. Also jedes Bundesland hat seine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die in Kooperation mit der Bürgschaftsbank eines Landes geführt wird. Das haben wir hier auch. Das ist auch wichtig und richtig und auch es gibt auch eine Tochter der Sächsischen Aufbaubank, die SBG ist auch eine leistungsstarke Beteiligungsgesellschaft, rein öffentlich. Wir sind ein bisschen anders gelagert dadurch, dass wir öffentliches und privates Geld kombinieren und das über Fondsstrukturen machen. In anderen Bundesländern sind es dann auch eher rein öffentliche Beteiligungsgesellschaften, wie ich sie kenne. Wo wir eine ähnliche Struktur finden, ist beispielsweise der Heite Gründerfonds, der öffentliches Geld auch mit privaten Investoren verbindet, auch der Wachstumsfonds, der die KfW Capital jetzt in zweiter Generation wieder auflegt, folgt so ein wenig diesem Bild, dass man öffentliches Geld als Ankerinvestment in eine Fondsstruktur allokiert, die dann mit privaten Investoren angereichert wird und auch privatwirtschaftlich gemanagt wird.
Da will ich natürlich auch nochmal auf die Frage von Gewinn, von Rendite zurückkommen. Vor kurzem gab es nochmal eine Nachrichtenlage, dass der Bund mit seinen Beteiligungen im letzten Jahr in 2025 1,1 Milliarden erwirtschaftet habe. Wie ist das bei Ihrem Engagement aktuell, aber vielleicht auch zurückliegend in den letzten Jahren? Wie hat sich Rendite entwickelt? Wie kann man das auch prozentual beziffern? Und welches Potenzial liegt aus Ihrer Sicht da noch drin, Rendite zu erwirtschaften, natürlich auch aufgrund oder vor dem Hintergrund einer schwieriger werdenden Wirtschaftslage?
Nun, man sagt so im Private Equity eigentlich, dass die sogenannten Vintage Years, also diese Jahre, wo Fonds aufgelegt werden, wenn sie in der Krise sind, ist es eigentlich für die Performance gut, weil das die Zeiten zum Einkaufen sind für Finanzinvestoren. Wir sind kein klassischer Private Equity Fonds, da sind wir stärker den hiesigen Gegebenheiten verpflichtet. Deshalb machen wir auch keine, man spricht immer so von dieser Top Quartile, das beste Viertel der Fonds, das waren in der Vergangenheit bis 25%, die machen die heute auch nicht mehr. Aber derartige Renditen erzielen wir hier nicht. Das liegt sicherlich auch an der regionalen Begrenzung dieses Marktes. Aber bislang sind wir und so hoffe ich auch unsere Investoren mit der Performance recht zufrieden. Wir streben so eine hohe einstellige Rendite an. Also das erreichen wir nach Lage der Dinge auch. Also der erste WMS war 35 Millionen groß, der zweite 40. Das waren beides Investorenmittel, die auf uns allokiert wurden. Und der dritte ist 85 Millionen groß und der speist sich schon aus den Rückflüssen aus dem ersten. Jetzt haben wir nicht 85 Millionen aus 35 gemacht. Da sind auch neue Investoren hinzugekommen. Aber wir haben den Investoren schon ein deutliches Stück mehr zurückzahlen können nach Kosten, als sie in uns investiert haben. Mhm. Und so funktioniert das. Wir sind jetzt gerade im Fundraising. Leider ist unsere Branche relativ stark durch Anglizismen geprägt. Also wir haben zu unserer Freude vom Freistaat erneut den Auftrag erhalten, jetzt den WMS4 zu errichten und dann zu managen, und sprechen mit unseren anderen Investoren jetzt. Sind da auf gutem Weg, sonst würde ich es nicht ansprechen. Denken, dass wir im Sommer, vielleicht im Spätsommer, mit dem WMS4 an den Start gehen können. Und der speist sich nicht zuletzt aus den Rückflüssen aus dem WMS2. Hm. Und deshalb ist diese Renditeerzielung wichtig, neben den sonstigen Zielen der Regionalentwicklung, die wir natürlich haben, dass wir den sächsischen Mittelstand stärken wollen. Aber wir möchten das, oder unsere Nachfolger, aber halt auch noch in 5, in 10, in 20 und weiteren Jahren tun können, ohne auf Haushaltsmittel angewiesen zu sein. Also wir wissen alle, dass sowohl die Zuwendungen über den Finanzausgleich oder auch aus Brüssel, aus den Förderperioden, dünner werden im Zuge der öffentlichen Haushalte. Und daher war ja das Ziel, Vehikel zu etablieren, die sich selbst tragen irgendwie. Und dass wir halt mit den Rückflüssen, die wir aus erfolgreichen Beteiligungen heute erwirtschaften können, dass wir auch morgen und übermorgen dann andere Unternehmen begleiten können.
Hm. Liegt die Frage nahe, was machen Sie mit den Mitteln? Wie kommen Unternehmen auf Sie zu? Ist vielleicht die eine Perspektive. Die andere ist, Sie scannen den Markt. Sie haben, weil Sie viele Jahre als Experten unterwegs sind, einen sehr präzisen Überblick über Unternehmensentwicklung, über Gründungen. Die andere Perspektive eben, Sie gehen auf Unternehmen zu, vielleicht auch mit Ihren Partnern, Geldgebern, Investoren, die sagen, da ist etwas Vielversprechendes, die haben aber noch Bedarf, könnt ihr da was machen? Wie ist das genau? Ist das ungefähr so?
Ja, es geht in beide Richtungen. Also klar versuchen wir, und da hilft uns natürlich auch ein bisschen die regionale Begrenztheit unseres Marktes, wir versuchen natürlich von uns aus Unternehmen zu finden, die wir interessant erachten, denen wir Wachstums- und Wertsteigerungspotenziale zumessen. Aber wir leben natürlich auch davon, dass wir angesprochen werden. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir in dieser, ich sag mal, erweiterten Finanzwelt im Freistaat Sachsen, seien das Banken, Steuerberater, sonstige Berater, dass man weiß, dass es uns gibt. Das ist eigentlich unser Hauptziel unserer Öffentlichkeitsarbeit. Da bin ich natürlich auch dankbar für unser Gespräch hier, weil wir dann immer wieder angesprochen werden, ob das eine Situation ist, die was für uns sein könnte, oder ob wir eine Idee hätten, vielleicht auch andere Lösungen zu finden. Es ist ja ein beidseitig selektiver Prozess. Also wir suchen natürlich Unternehmen, in denen wir Wachstumspotenziale sehen, um natürlich auch dann gemeinsam mit der Unternehmerin, dem Unternehmer und den jeweiligen Teams dahinter in ein paar Jahren Wertsteigerung zu erwirtschaften, um letzten Endes, wenn wir uns nach x Jahren, das kann bei uns durchaus ein längerer Zeitraum sein, wieder verabschieden, dass wir dann letzten Endes Geld verdient haben. Das ist unser Ziel und das muss natürlich auch eine gewisse Interessengleichheit mit den jeweiligen Stakeholdern sich ergeben. Da sind wir eigentlich sowohl vertrieblich unterwegs, als auch das Unternehmen auf uns zukommen. Häufig dann auch über Finanzierungspartner, kommt ein bisschen auf die Unternehmenssituation an. Aber ganz grundsätzlich kann man da sagen, das beschränkt sich nicht auf uns, sondern Finanzinvestoren generell sind gefragt, entweder bei Gesellschafterwechseln und oder bei Wachstumssituationen. Das kann man jeweils noch relativ breit auffächern, was das für einzelne Aspekte darstellen. Aber das sind so die beiden großen Blöcke, wo sie dann auch im Eigenkapital, im Gesellschafterkreis Veränderungen herbeiführen. Und diese Situation suchen wir.
Wenn es um Geld geht, um viel Geld, für Unternehmen auch um Geld, was sie brauchen für eine bestimmte Phase, könnte man meinen, die rennen ihnen die Tür ein. Ich will aber meine Frage etwas präzisieren. Was sind das für Unternehmen, die auf Sie zukommen, respektive was sind das für Unternehmen, die Sie im Blick haben, wo Sie sagen, das passt zu unserem Portfolio, das passt zum Standort, zur Standortentwicklung, das passt zu unserem Auftrag. Was sind das für Unternehmen, aus welchen Branchen kommen die und was müssen die mitbringen?
Was die Branchen betrifft, da sind wir recht breit. Man könnte auch sagen opportunistisch. Auch das begründet sich letztlich mit der regionalen Begrenztheit. Wenn wir uns jetzt innerhalb von Sachsens nur auf die Branche A oder B konzentrieren würden, dann würde letzten Endes das Segment, in dem wir arbeiten, irgendwann zu klein, sodass wir da keine Fokusbranchen haben, auch keine Ausschlussbranchen oder ähnliches, sondern wir denken, dass in jedem Segment es Firmen gibt, die es besonders gut machen oder die Chance haben, auch in Nischen sich erfolgreich zu positionieren. Im TGFS ist es vielleicht noch ein bisschen anders, da ist man schon stark auf diese Hightech-Cluster, die es halt hier auch in der Region gibt, fokussiert. Da ist die Technologietiefe eigentlich das, was uns interessiert. Aber so im klassischen mittelständischen Bereich suchen wir Firmen. Wir sprechen immer von etabliertem Mittelstand, auch ein bisschen als in Abgrenzung zum TGFS und den Startups. Umsatz ist da ein relativ schlechtes Selektionskriterium, aber da es so schön griffig ist, sagen wir immer so ab 5 Millionen Euro Umsatz etwa. Der Gedanke dahinter ist, dass wir sowohl was die Marktpräsenz des Unternehmens betrifft, als auch eine gewisse organisatorische Reife wollen wir von etablierte Firmen. Die müssen jetzt nicht riesig groß sein und wenn man irgendwann nur 3 Millionen Euro Umsatz macht, schauen wir uns das schon auch an. Und da suchen wir dann Firmen, die das Potenzial haben, überdurchschnittlich wachsen zu können. Idealerweise ist das Kapital die Bremse, das ist vergleichsweise einfach zu lösen, aber auch sonst, dass wir die Chance sehen können, in neuen Märkten halt Marktanteile zu gewinnen und den Wert des Unternehmens damit zu steigern. Wir haben immer so ein bisschen mitlaufend in den vergangenen Jahren im BMS reichlich 70 Unternehmen begleiten dürfen, die stehen für 7.200 Mitarbeitende insgesamt und machen 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Also sind auch unsere ehemaligen Portfoliounternehmen mitgezählt. Und wichtig ist uns immer, wir tracken so ein wenig, bevor wir einsteigen und wenn wir es wieder verabschiedet haben oder die aktuellen Zahlen, sind beide stark gewachsen, sind aber durchaus in der Leistung, also im Umsatz, stärker gewachsen als in den Belegschaften. Also wir hoffen uns da schon Produktivitätsgewinne, eben um diese Wertsteigerung zu erzielen. Mhm. Aber was müssen Unternehmen mitbringen? Eigentlich neben einer gewissen Basis, die, wie beschrieben, sie haben sollte, die Bereitschaft, mit Partnern gemeinsam an der Zukunft ihres Unternehmens zu arbeiten, das reicht letzten Endes schon. Und wir haben, da kommt dann wieder auch so ein wenig diese Regionalität ins Spiel. Wir haben den Anspruch, dass wir mit jedem Unternehmer, der uns anspricht, uns zusammensetzen, selbst wenn das für den BMS zum Beispiel oder auch den TGFS nicht passt in diese Fonds, dass wir aber versuchen, eine andere Lösung zu finden. Also die MBG hatte ich angesprochen, die SBG, auch die Sparkassen haben eigene Beteiligungsgesellschaften, auch so, dass man, falls auch die Summen kleiner sind, wir andere Lösungen finden. Und für sich ist das Beteiligungsgeschäft insgesamt in Sachsen recht gut aufgestellt.
Wenn wir ein bisschen hinter die Kulissen gucken, dann geben Sie auf der einen Seite Geld und auf der anderen Seite, wie gestaltet sich da der Prozess operativ? Sie reden den Unternehmen rein und sagen, wir müssen einen Strategieprozess neu aufstellen oder optimieren oder auf andere Felder gucken. Wie ist das genau? Wie tief steigen Sie ein, weil am Ende geht es um Geld, auch um öffentliches Geld und natürlich auch um Erfolg.
Also der Anspruch ist schon, tief einzusteigen, man spricht also vom involvierten Investor. Ins operative Geschäft steigen wir nicht ein. Also da wäre es so schlimm, wenn wir das besser könnten als die Unternehmen, die bis hierhin ja auch erfolgreichen Weg gegangen sind. Sonst wären wir ja gar nicht beieinander. Das ist auch, man spricht immer von der operativen Fragestellung, da möchten wir nicht mit involviert werden, aber in strategischen Fragestellungen schon. Das ist in aller Regel auch leicht zu vermitteln. Die Frage ist natürlich manchmal, was ist noch operativ, was ist schon strategisch. Ja. Aber in dieser Kennenlernphase, die durchaus einige Wochen, oft Monate dauern kann, da versuchen wir uns ja mit dem Geschäftsmodell sehr intensiv zu beschäftigen. Und die strategische Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens spielt da natürlich eine große Rolle. Wenn man dann den gemeinsamen Weg losgeht, dann ist es ja nicht unüblich, dass sich in diesen Jahren der Wegstrecke einiges verändert, intern wie extern, sodass man eben auch strategische Änderungen darunter vornehmen kann. Und da sehen wir uns schon halt als mit im Boot. Wir sind, obwohl wir mit dem BMS auch Mehrheitsbeteiligungen machen können, wir sind typischerweise aber in Minderheiten investierend. Da kommen wir so her von der ganzen Genese, auch auf dem Bankenhintergrund. Und unser Selbstverständnis ist das eines konsensorientierten Partners. Das ist zugegebenermaßen etwas glaubhafter, wenn man nur 35% hat und nicht, wenn man 85% hat. Aber es ist natürlich in der mittelständischen Größenordnung, wo wir unterwegs sind, sind in der Regel die Unternehmerinnen und Unternehmer, die geschäftsführenden Gesellschafter schon ganz zentrale Leistungsträger und mit denen gemeinsam suchen wir halt diese Partnerschaft, um das Unternehmen dann weiterzuentwickeln. Und da versuchen wir uns natürlich auch mit dem Erfahrungshintergrund, den wir über zahlreiche Transaktionen und Begleitungen in der Vergangenheit erwerben durften, mit einzubringen. Sei das jetzt in Internationalisierungsschritte oder bei Unternehmenszukäufen, ist es relativ offensichtlich, dass wir der Firma dann auch Mehrwerte bieten können, weil die wenigsten Mittelständler haben schon ein oder mehrere Firmen gekauft. Da ist es recht deutlich eigentlich, dass ein Finanzinvestor wie wir Mehrwerte bringen kann. Ansonsten kommt immer wieder das Bild des Sparringspartners. Das ist unser Anspruch, der zu sein, damit wir eben Fragestellungen mit den Geschäftsführungen, den Mitgesellschaftern gemeinsam erörtern können. Und wir möchten schon nah dran sein an den Unternehmen. Wir wollen dabei nicht als störend oder einengend wahrgenommen werden, sondern eben halt auch Nutzen stiften. Und wenn ich Unternehmer kennenlerne, bitte ich die immer relativ schnell im Internet mal unser Portfolio, unser Ex-Portfolio anzuschauen und da gegebenenfalls mal ein paar Leute anzurufen, um Referenzen über uns einzuholen. Das wird vielleicht nicht bei jedem Einzelnen immer nur ein Loblied sein, aber wir sind schon davon überzeugt, dass wir grosso modo ein gutes Zeugnis von den Partnern der Vergangenheit ausgestellt bekommen haben. Denn das ist natürlich das Ziel, dass man in einer vertrauensvollen Partnerschaft das Unternehmen gemeinsam weiterentwickelt.
Bei dem Bild Sparringspartner geht mir durch den Kopf, dass man auch sowas wie mediative Kompetenzen unter Umständen haben muss, weil ich mir vorstellen kann, dass man nicht bei allen Fragen, vielleicht eher bei wenigeren, dann sofort einer Meinung ist. Aber das wäre ein anderes abendfüllendes Thema.
Muss man aber auch nicht zwingend sein. Ja, also wir bestimmen nicht die Geschicke des Unternehmens, in dem wir uns beteiligen. Wir möchten daran mitwirken und Sie haben völlig recht, es ist nicht so, dass man in jeder einzelnen Frage da immer mit der gleichen Meinung aus der Diskussion rausgeht. Aber trotzdem ist es ja auch schärfend, auch für uns natürlich, aber auch für unsere Partner, wenn man in diesen Diskurs geht und wenn man dann aber auch in einem vertrauensvollen, abgeschlossenen Raum diese Gedanken, seien das unsere, seien das die des Unternehmens, so ein bisschen challenged und schaut, wie man da Überzeugung generieren muss.
Mhm. Natürlich, wenn man darüber spricht, fällt einem sofort die Frage nach Erfolgsgeschichten ein. Also welche Beteiligungen waren besonders erfolgreich, wo war die Rendite gut, aber vor allen Dingen, wo konnte das Unternehmen selber besser performen? Sie haben ja eine Reihe von, ich sage mal, Erfolgsgeschichten auch öffentlich gemacht. Mir ist da ein Unternehmen aufgefallen in der Nähe von Dresden, die beschäftigen sich mit Lüftungstechnik, ein mittelständisches Unternehmen. Was ist Ihnen in Erinnerung? Was sind sozusagen Ihre Erfolgsgeschichten? Was waren das? Was sind das für Unternehmen, die Sie mittlerweile sozusagen wieder in die Selbstständigkeit entlassen haben? Aber vielleicht auch welche, wo Sie noch dabei sind und sagen, die entwickeln sich toll. Was fällt Ihnen ein?
Also zunächst sollte man vielleicht schon dazu sagen, das sind in allererster Linie immer die Erfolge der Unternehmen und der jeweiligen Unternehmerinnen, Unternehmer, ihrer Belegschaften. Wir freuen uns, dass wir da einen Teil zu beitragen konnten. Ja. Und das Isolierungs- und Lüftungsunternehmen, was Sie vor den Toren von Dresden ansprechen, das ist die TLC. Eine ganz hervorragende Unternehmensentwicklung. Die gefällt uns deshalb so gut, weil wir mit dem Gründer diese Firma zu einem sächsischen Unternehmen machen durften. Also Herr Liebisch war Standortleiter eines Schweizer Konzerns zuvor und wollte diesen Standort Dresden verselbstständigen. Und da es da an den Mitteln fehlte, sind wir über die Ostsächsische Sparkasse Dresden damals da hinzugekommen und konnten dann die Einheit herauslösen aus diesem Konzern. Damals waren es etwa 100 Leute, heute sind es 300. Haben dann ein paar tolle gemeinsame Jahre miteinander verbracht und haben unsere Beteiligung dann an Herrn Liebisch und seine zweite Ebene zurückverkauft, sodass die Damen und Herren da bei der TLC jetzt auf einem super Niveau weiterarbeiten und wir freuen uns, weil neben dieser Erfolgsstory wir da auch recht viel Geld mit verdient haben. Sowas macht immer wieder Spaß. Klar, da denkt man immer mit mehr Freude an diese großen, erfolgreichen Dinge, aber es sind auch viele kleine Unternehmen, die wir dann halt in Möglichkeiten bringen konnten, ihren Weg zu gehen. Nachfolgen spielen natürlich heute eine relativ große Rolle. Wir haben im Elektronikumfeld, sowohl im Vogtland, betreuen die Firma Gett, die gehört heute neben uns den drei Geschäftsführern, mit denen wir gemeinsam es vom Unternehmensgründer Unternehmen konnten. Eine ganz ähnliche Geschichte haben wir jetzt mit Weida gemacht bei der IMM Electronics. Auch da gibt es drei Geschäftsführer, die von Professor Müller, dem Unternehmensgründer, der dem Unternehmen auch weiterhin verbunden ist, aber die Anteile übernehmen konnten. Da sind wir drin und begleiten diese Unternehmen jetzt im weiteren Wachstum. Mhm. Und da haben wir über die Jahre eigentlich eine ganze Reihe Firmen, die uns durchaus ans Herz gewachsen sind. Also Dr. Fürdisch Umweltmesstechnik, den kennen wir seit über 20 Jahren. Da waren wir auch schon im Vorgängerfonds beteiligt, als er so 5, 6 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Heute ist er weit über 50. Da haben sich unsere Wege auch getrennt, aber er ist uns immer noch sehr verbunden. Wir haben gemeinsame Investments, wo wir zusammen als Gesellschafter in andere Firmen investieren. Und das ist so das Ziel, dass diese Beziehungen und das Netzwerk auch über das reine Investment hinaus Bestand haben.
Also es gibt spannende Geschichten zu erzählen, die für den Standort, für die Wirtschaft im Osten gut sind. Ich will nochmal zurückkommen auf eine Frage, die so gemeinhin in der öffentlichen Diskussion auch häufig dahin geht, dass gesagt wird, naja, die Mittel, um diese Art von, ich sag mal, Wirtschaftsförderung oder Standortförderung zu betreiben, die sind eigentlich im Vergleich zu anderen Regionen, auch gerade international, wenn wir in die USA oder sonst wo hinschauen, doch eher gering. Was machen die da schon mit ihren 100 Millionen? Eine Legende, die sie nicht teilen würden, oder?
Naja, in unserem Segment hier denke ich, dass wir, was den öffentlichen Teil in Sachsen betrifft, ganz verschiedene, nicht nur wir, also auch die anderen genannten Häuser, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Es bleibt natürlich das Eigenkapitalinvestments selektiv bleiben. Wenn man damit Geld verdienen möchte, dann ist es per se erstmal kein Mengenprodukt für die breite Masse, ja, weil man sucht natürlich Unternehmen, denen man Wertsteigerungspotenziale zugesteht. Diese dann zu erreichen, ist dann noch das Schwierige als nur die Auswahl. Aber nur so schafft man es ja, aus dem Investment heraus auch wieder Geld zu generieren. Ja. Worauf sie abzielen, ist, dass man dieses Finanzierungsmittel, Eigenkapital, spielt in der deutschen Wirtschaft nach wie vor eine geringere Rolle als in anderen. Also gerade wenn man es jetzt aufs BIP normiert, dann ist nicht nur die USA, die sind weit weg von uns, aber auch UK war schon immer 3 bis 4 Mal höher. Auch Frankreich hat eine deutlich höhere Quote, die skandinavischen Länder sowieso. Das hängt stark auch mit der größeren Kapitalmarktorientierung dieser Volkswirtschaften zusammen. Und da hat Deutschland insgesamt Nachholbedarf. Wenn man die Statistiken auch so unseres Bundesverbandes sieht, Sachsen ist recht gut aufgestellt. Gerade also auch in der Gründungsszene würde ich sagen, ist man immer so, je nachdem wie man das zählt, so zwischen Platz 3 und Platz 6 schwankt das in den Bundesländern, also Berlin und auch Bayern, mitunter auch Nordrhein-Westfalen, das sind schon die führenden Standorte, aber immer danach kommt sehr schnell Sachsen. In den einzelnen Kategorien ist man noch ein bisschen weiter oben noch. Da glaube ich, dass die sächsische Landschaft oder dieses Ökosystem in dem Gründungsumfeld gut aufgestellt ist. Bundesweit hat die Branche schon ihre Themen, was Rahmenbedingungen betrifft, die man leichter machen könnte für Finanzinvestoren, was hier leider nach wie vor noch nicht gegeben ist.
Sie sind ja im Bundesverband, Sie haben es gerade angedeutet, aktiv, wenn ich das richtig präsent habe, dort auch einer der Experten oder einer der wesentlichen Experten für den Mittelstand. Was kann man oder wie kann man eigentlich aus Sicht des Bundesverbandes das Instrument Eigenkapitalbeteiligung, auch Technologie, Förderung junger Unternehmen, Gründer strukturell stärken, um einfach das Instrument sozusagen auch zukunftsfähig zu halten. Was denkt da der Bundesverband, was denkt da der Experte Harald Rehberg?
Na, wir sind hier über den BVK naturgegebenermaßen im Austausch mit der Bundesregierung, schon mit der vorherigen. Und über Parteigrenzen hinweg kann man eigentlich sagen, ist eine große Einigkeit zu sehen, dass die Aufgaben vor der deutschen Wirtschaft, Transformation in all ihren Facetten, nicht alleine mit öffentlichen Geldern geleistet werden kann und dass private Mittel hier mobilisiert werden müssen, ist, glaube ich, auch ein sehr breiter Konsens. Und da spielen Beteiligungskapital von Private Equity, also privaten Geldgebern, oder kann da natürlich eine sehr große Rolle spielen. Und vor dem Hintergrund ist es schon ein wenig enttäuschend, dass in der Umsetzung dieser Rahmenbedingungen wenig passiert. Ja, also wenn Sie sich die Bankenaufsicht, auch die Versicherungsaufsicht anschauen, dann wird es Kreditinstituten oder Versicherungsgesellschaften nicht besonders leicht gemacht, in diese Assetklasse zu investieren. Ich glaube, man ist von 4-5% jetzt gegangen, aber für Alternative Investments insgesamt, da ist ja Private Equity Venture Capital nur ein Segment von, und auch die Eigenkapitalhinterlegung der dieser Basel-Regulierungen erschwert es Banken, in diese Assetklasse zu investieren. Das könnte man leichter machen. Hinzu kommt dieses Dauerthema, was wir seit 2003 eigentlich schon haben, dass wir die steuerliche Transparenz schlechter, aber nicht gesetzlich geregelt haben als in anderen Ländern. Und wenn diese Fonds dann halt nach Luxemburg gehen oder nach Jersey und Guernsey und wo sie überall sind, ist das schlecht, weil wir glauben, dass wenn Fondsgesellschaften, deutsche Fonds sich hier in unserem Markt ansiedeln, dann haben sie auch eine stärkere Vernetzung, stärkere Bindung zu den hiesigen Zielmärkten. Da sind wir ein ganz gutes Beispiel für in unserem kleinen ostdeutschen Segment. Wir sind halt eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften, die das seit über 30 Jahren hier aus Leipzig heraus macht. Und wir spüren auch, dass vielleicht nicht bei jedem Einzelnen, aber bei der Mehrzahl der sächsischen Unternehmerinnen und Unternehmer wir da einen gewissen Vertrauensvorschuss haben, weil wir halt nicht aus Frankfurt, London, wer weiß woher eingeflogen kommen und abends wieder raus sind, sondern weil wir uns schon als Teil dieser sächsischen Wirtschaft sehen. Und das ist im bundesweiten Segment natürlich auch so. Und die genannten Aspekte kommen mir, vielleicht bin ich auch zu naiv, aber eigentlich relativ einfach vor, das zu ändern, diese Regularien. Es geht da gar nicht so sehr darum, dass man fördert oder subventioniert, sondern eine gewisse Klarheit in der steuerlichen Regelung oder auch eine Lockerung der Regulierung von möglichen Investoren würde davon relativ viel helfen.
Ich nehme wahr, jedenfalls ist das meine Perspektive, an dem Punkt, dass wir es auch mit dem Thema Regulierung, Überregulierung, Bürokratie auf der einen Seite zu tun haben, auch mehr europäische Integration, gemeinsamer Kapitalmarkt, einheitliche Regeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage auf der Entscheiderebene, versteht politische Führung genug von dem, was für ihr Geschäft und damit am Ende ja auch für den Standort, darum geht es ja, um die Erhaltung von Arbeitsplätzen und auch um die Ansiedlung von neuen Arbeitsplätzen, neuen Geschäftsmodellen. Es hat gute Gründe, in dem Geschäft unterwegs zu sein. Versteht man auf der Entscheiderebene zu wenig, um was es eigentlich geht? Oder gibt es andere Gründe, die Sie da beklagen, zu Recht, dass da Veränderungen so langsam vorangehen? Wir erleben das ja auch in anderen Wirtschaftsbereichen, in anderen Politikbereichen.
Ja, wobei ich sagen muss, Wir haben da eigentlich durchaus Glück. Also wenn ich jetzt mal hier in Sachsen schaue, wir haben einen sozialdemokratischen Wirtschaftsminister mit Investmentbanking-Hintergrund. Wo hat man das? Da ist schon eine gewisse Expertise drin. Wir hatten ja auch im Bund mit Herrn Kukis nur wenige Monate Finanzminister mit einem entsprechenden Hintergrund und auch tiefer fachlicher Expertise. Es ist aber natürlich so, dass die Politik oder diese Entscheidungsträger, die Sie ansprechen, da sind wir natürlich nur ein Teil von vielen. Ja. Und da in der Priorisierung nach vorne zu kommen, das ist natürlich auch die Aufgabe von Verbänden und entsprechenden Meinungsmachern. Aber dass die Politiker schon eine herausfordernde Aufgabe haben, das will ich gar nicht verhehlen. Ja. Und wenn ich ehrlich sein darf, möchte ich da auch nicht wirklich mittauschen in diesen Rhythmen und Logiken, in denen man da arbeitet, die auch gefangen sind, teilweise auch in ihren Organisationen, ne, also auch Verwaltungsnotwendigkeiten. Auch da fühlen wir uns in Sachsen eigentlich relativ wohl, ja, mit dem Zugang und der Gesprächsbereitschaft der Institutionen, mit denen wir hier zu tun haben. Ich habe aber durchaus auch Hoffnung, ich habe jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal Herrn Wildgerber hören dürfen und der strahlt schon eine gewisse Dynamik aus, die sich auch mit festen Zeitplänen und sich nicht scheut, die auch öffentlich zu machen, wo er auch eine Überprüfbarkeit hinterlegen kann und eine Herangehensweise, die uns aus unserem Alltag vielleicht ein bisschen näher ist. Dies, das und jenes, hier ist die Verantwortlichkeit und da ist der Zeitpunkt, an dem wir das überprüfen können. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, der 1.1.27 ist eins dieser Daten, die er immer wieder setzt. Und da haben wir durchaus die Hoffnung, dass in dem Zuge der Digitalisierung und auch der Modernisierung des Staatswesens da einiges passiert. Insgesamt glaube ich, dass wir alle auch ein wenig Zuversicht ausstrahlen sollten, um eben diese Herausforderungen, vor denen wir alle gemeinsam stehen, anzugehen. Denn klar gibt es immer wieder Themen, die auch Frustrationspotenzial mit sich bringen. Ja? Und das ist ja sinnbildlich die Deutsche Bahn. Wir haben uns alle schon x-mal drüber aufgeregt. Aber man muss natürlich auch anerkennen, dass da jetzt eine neue Führung es zumindest mal anpackt. Und das Produkt als solches, wenn es funktioniert, ist ja super. Ja? Und da ist natürlich auch Potenzial drin. Und insofern, wenn nicht gerade aus der Unternehmerschaft, zu unserer Zielgruppe, diese Dynamik und Zuversicht ausgestrahlt wird, woher soll es denn dann kommen? Ja, und das ist, denke ich, gemeinschaftliche Aufgabe, das vielleicht auch ein wenig stärker in den Vordergrund zu stellen.
Dynamik und Zuversicht sind zwei schöne Wörter, die mich zu meiner letzten Frage führen. Was macht aus Ihrer Sicht, und Sie kennen den Osten gut, den Osten stark? Was hat der für Potenzial aus Ihrer Sicht? Wir reden hier über den Osten. Was macht den Osten stark?
Also sicherlich sofort auf die Leute. Wir hatten das vorhin schon mal gestriffen, dass die Veränderungsbereitschaft, weiß ich gar nicht, aber die Fähigkeiten, mit Veränderungen umzugehen, die ist hier abrupter als in vielen anderen Landesteilen unserer Republik. Und das muss man sich vielleicht auch mehr bewusst machen. Das ist für den Einzelnen mitunter, keiner mag Unsicherheit, ja, aber dass darin eine Chance liegen kann, das muss, denke ich, den Menschen vor Augen geführt werden. Und auch da sind die Unternehmer sicherlich in einer Verantwortung, diese Chance zu ergreifen und ihre Unternehmen und damit natürlich auch die Belegschaften und Teile der Gesellschaft so zu positionieren, dass man auch als Gewinner aus Veränderungsprozessen hervorgehen kann. Und da ist man neben dieser Bereitschaft, die wir auch in vielen Belegschaften und so wahrnehmen, auch über die technologische Positionierung den Freistaat kenne ich ehrlich gesagt besser als andere Teile Ostdeutschlands, aber gerade Sachsen hat da ein sehr gutes Netzwerk an Forschungseinrichtungen, an Leuchtturmen. Also wenn Sie wieder nach Dresden gucken, ich glaube, diese Woche wird das in Finnenberg eröffnet. Und was da Raum greift, auch an Abstrahlung und neue Chancen bietet, das sollte durchaus, denke ich, uns allen Mut machen, dass wir hier auch in 10, 20, 50 und ich weiß nicht wie viele Jahren einen leistungsfähigen und schlagkräftigen sächsischen Mittelstand haben.
Vielen Dank, Herr Rehberg. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten mitgemacht haben. Danke, dass ich bei Ihnen im Hause sein durfte. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.